Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Die heutige Folge hat zwei, wie ich finde, wirklich wundervolle Gäste, denn sowohl mit Lance Butters als auch mit Credibil habe ich in der Vergangenheit für Backspin TV sehr gute und sehr tiefe Interviews geführt. Das mit zwei Künstlern, die sehr für ihre Kunst stehen und dabei auch wenig Kompromisse machen und sich dabei irgendwie immer treu bleiben. Wie schwierig das ist, welche Vor- und Nachteile eine Maske hat und was eigentlich einen Klassiker definiert, das diskutieren wir heute in der Runde, hier beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, ich sag dir, das ist nicht so einfach. Ich komme aus Budapest, bin vor 2 Stunden gelandet und mein Koffer ist immer noch nicht auf dem Gepäckband und deswegen musste ich irgendwann abbrechen. Bong sitzt ja jetzt alleine, versucht meinen Koffer mitzukriegen. Aber ich bin pünktlich hier, denn du hast eine tolle Runde heute zusammengestellt. Erstmal moin.
Ja, moin, Nico. Moin. Schön, was geht?
Ja, ihr dürft noch nicht. Ihr seid noch geheim. Nein? Ihr seid die Gäste. Ihr werdet gleich vorgestellt erstmal.
Okay, danke.
Okay. Monte des Gäste.
Nochmal klappen.
Nee. Aber jetzt ist Yannick erstmal dran. Ne? Moin, Yannick.
Ja, moin, Nico. Schön, dass du es einrichten konntest. Finde ich gut, dass du die Prioritäten so setzt, dass Bong da am Flughafen bleibt. Du machst hier mit uns die Aufnahme. Ja. So gehört sich das.
Er guckt jetzt seit 2 Stunden das Gepäckband an und da passiert nichts. Nein. Mal gucken. Aber hier mehr heute, denn du hast, das wird eine lustige Runde heute. Wen hast du eingeladen?
Wir haben natürlich wieder eine gute Runde zusammengestellt. Eben, Sie haben ja schon mal reingequatscht. Jetzt kommt die gebührende Vorstellung. Wir haben zum einen den guten Lance Butters hier. Ihr kennt ihn seit Ewigkeiten, würde ich sagen, im Rap-Game dabei. Angefangen mit Battle-Raps, dann 2012 erste Solo-EP Selfish gebracht. Dann kam das Debütalbum Blau raus. Wahrscheinlich am besten zu erkennen an der Maske. Plus die guten Raps. Herzlich willkommen, dass du da bist, Lance Butters.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Danke für das tolle Introducing.
Weißt du eigentlich, Lance, weißt du, dass ich einmal wegen damals bei der Selfish EP, dass der Grund war, weil ich wissen wollte, was du da so auf der Bühne machst, dass ich nur deswegen nach Braunschweig gefahren bin, um mir ein Konzert von dir anzugucken?
Braunschweig war ich, glaube ich, nicht. Aber du bist auf jeden Fall
echt. Das war, aber, das, also, aber das war irgendwie, oder Wolfsburg noch weniger, aber irgendwas.
Ey, 2000,
ich find's krass, 2012 sich einen Gig von mir anzugucken. Ich weiß, dass wir damals, ich hatte von meiner damaligen Freundin den Samsung-Laptop, da hatten wir iTunes drauf und wir haben einfach nur die Instrumentals immer so Play, Stopp, Play, Stopp. Und wir haben auf der Mute-Taste bei Cool Story, haben wir immer bei Story gemutet. War immer so cool, dann dass das Publikum so Story sagen kann. Und wir waren auf so Festivals und dann kamen immer diese ganzen Engineers und waren so, okay, was braucht ihr für Equipment? Und wir waren immer so, Chinch auf Klinke.
Ist euer Ernst? Wo sind eure Interfaces, eure Traktor-Ding?
Und wir waren so, ja, wir haben halt diesen Samsung-Laptop mit Windows drauf. Und die waren immer so, Alter.
Das ist Rap.
Ja, aber der Auftritt war, also ehrlicherweise, der Auftritt war auch ungefähr so, aber er hatte eine gewisse,
ja.
du hattest damals schon so eine herrliche Arroganz auch beim Auftreten, hat die Leute begeistert. Das war trotzdem ein sehr interessanter Ausflug, muss ich sagen.
Ich glaube, das hat mir das damals gerettet, sorry für den Sound hier, das hat mir das, glaube ich, damals gerettet, dass ich wusste so, ich habe kaum Bühnenerfahrung, ich habe kein Equipment, ich habe auch keinen Plan von Equipment, wir spielen diese Null-Bock-Einstellung gar nicht, sondern wir haben wirklich einfach keine anderen Mittel und ich glaube, das hat man dann wenigstens an Attitude so ein bisschen gefühlt, hoffentlich.
Ja, sehr gut. Stichwort Attitude, der zweite Gast.
Der zweite Gast. Ihr kennt ihn von Platten wie dem deutschen Demo-Tape, Debütalbum Renaissance, dann ist Semikolon gefolgt, inzwischen Hörspiele gemacht, einen eigenen Podcast, den Resümee-Podcast. Überall und nirgendwo aktiv, auch schon seit Ewigkeiten dabei, aus Frankfurt. Herzlich willkommen, Credibil.
Yeah, was geht, Jungs, alles gut bei euch? Warum nirgendwo aktiv? Ich habe das jetzt überall und nirgendwo ist so, wie meinst du nirgendwo? Willst du sagen, dass der Backspin-Podcast ein nirgendwo ist oder überall ist? Ich hab das nicht ganz verstanden. Es tut mir leid, dass ich hier zurückfronte, Bruder.
Alles gut. Ich pass auf, was für Redewendungen ich ab sofort benutze.
Ja, Floskeln ziehen nicht, Bruder.
Ja, das darfst du mit Rapper nicht machen. Und vor allem nicht mit, nee, das ist,
ja, ich,
das ist
ich ganz zahle Lehrgeld.
Fliegt dir gnadenlos um die Ohren. Aber das ist auch das Schöne bei uns, wir haben auch schon viele schöne Sachen gemeinsam erlebt und ich mag eigentlich auch jedes Mal wieder den Austausch mit dir und ich habe mir vor kurzem durch Zufall mal wieder unsere letzte Arte-Sachen angeguckt, die wir uns angeschaut haben und ich mag, wie du dir eigentlich, glaube ich, schon solange ich dich kenne, immer so viel Zeit und Ruhe beim Antworten lässt.
Alter, ja, da muss ich gleich sagen, ich bin ein Riesenfan von euren Interviews. Grundsätzlich, Digga, diese Ruhe, die die ausstrahlen und wie ruhig geantwortet wird, da könnte ich mir auf jeden Fall echt mal was abschneiden.
Könnte andere Leute hart triggern, aber ich mag das immer so gerne. Wir sind ja schon ganz schön ein paar Tage auseinander und trotzdem wird es immer, ich glaube, wir beide fangen immer an und dann zack, sofort immer wie St. Andreas Spalte oder wie der Marianengraben, zack, und rein, tief ins Gespräch.
Und ich habe auch immer das Gefühl, dass, wobei ihr jetzt gerade ruhig sagt, meine letzte Arte-Erinnerung, ich weiß nicht, ob ihr es ausgestrahlt hattet, aber da wollte ich auf Nazis losgehen.
Ja,
ich erinnere
ja,
mich noch, dass das nach Hanau war.
Ja, und genau, aber das machst du aber trotzdem.
Ich gedrungen diesen Satz gekickt habe. Und du meintest so, ja, aber das kann nicht dein Ernst sein. Und natürlich kann ich das nur zurückgeben. Auch ich habe wundervolle Erinnerungen an unsere Gespräche. Und ich fühle mich immer sicher in deiner Nähe, weil du genau so einen Scheiß dann bei mir nicht, über mich nicht publizierst, auch wenn ich ihn vor mir gebe. Ja, ich glaube nämlich, dass das nicht mit drinne war. Das war ein Impuls, auf Nazis Jagd zu machen, wobei Hass nur mehr Hass erzeugt, wie wir gelernt haben.
Und selbst das endest du wieder mit so sehr schlauen Worten. Selbst das sagst du ja immer mit so einer gewissen Ruhe und Entspanntheit so. Aber ich bin halt auch dadurch getriggert worden, dass du vor kurzem so, glaube ich, ich weiß nicht, was das gerade, aber du fängst gerade so ein bisschen an, auch Resümee über Karriere zu führen, ne? Und da war ich der Erste, glaube ich, mit dem Gespräch oder so. Und das hat mich auch wieder an solche Sachen erinnert. Ja.
Und ich mach das, weil ich darf ich Werbung in eigene Sachen machen?
Du darfst alles, was du willst hier. Hauptsache, du hast ein Getränk in der Hand am Stammtisch.
Okay, ich habe ein, warte, ich muss kurz hier meine Wasserflasche aufmachen.
Siehst du.
Ich habe ein unfassbar gutes Album gemacht und das will ich so introducen mit einem chronischen Aufleben alter Erinnerungen in Form von Postings auf Instagram. Und da sind mir viele Sachen aufgefallen, vor allem auch, weil wir jetzt schon einige Jahre uns treffen und ich merke so, was für eine Entwicklung und was für Gesprächsstoff wir haben. Das gefällt mir einfach und ja. Kann ich schon zurückgeben, Nico, du bist mein Geschichtenerzähler. Die Geschichte über mich. Die kleine, kleine, unbedeutende, aber trotzdem echte Geschichte über Credibil. Ja. Und, da bin ich dir sehr dankbar.
Ey, genug der Lupudelei hier, sonst wäre ich noch rot. Ein bisschen unangenehm. wir haben aber hier ein Thema mitgebracht heute. Genau genommen denkt sich die Redaktion jede Woche ein Thema aus, passend zu den Gästen. Das finde ich heute auch ganz interessant ist. Ihr wolltet worüber sprechen? Was ist euch aufgefallen? Oder was ist, jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch gleich wieder zu einem Front wird in der ersten Sekunde, weil beide sind nicht ohne, wenn du ihn dumm kommst. Also was ist jetzt, Janik, klingt los. Was hat sich die Redaktion überlegt?
Janik hat den Call verlassen. Ja. Nein, es klang ja eben schon so ein bisschen durch. Unsere beiden Gäste auf jeden Fall schon sehr, sehr lange am Musik machen, schon sehr, sehr lange in der Szene aktiv und dabei. Haben beide eine, kann man glaube ich sagen, sehr treue und ergiebige Fanbase. Haben aber auch über die Jahre schon diverse Projekte jetzt an den Start gebracht. Aber anders als vielleicht andere Artists jetzt auch in der heutigen Zeit, ja, sich einfach selber treu geblieben, den Sound zwar hier und da verändert, das ist ja auch völlig irgendwie natürlich, wenn man älter wird, die verschiedenen Erfahrungen, die man macht und was da alles mit reinspielt, aber halt nie Sound gemacht, um einfach einen bestimmten Sound zu machen oder irgendwie irgendjemandem zu gefallen. Und deswegen wollen wir einfach mit euch beiden heute mal über die Frage sprechen, wie bleibt man sich selbst als Künstlerin treu?
Die Frage schmeißen wir direkt mal euch beiden so entgegen. Was sagt ihr? Wie bleibt man sich treu?
Willst du?
Lenz, willst du? Nein, willst du?
Oder ich bitte Bruder, dich. Schieß los, Alter.
Ich höre die Frage jetzt natürlich gerade erst. Ich versuche die einfach mal so ein bisschen. Nein, ich höre die nicht zum ersten Mal, aber jetzt bin ich gerade so dieses.
man hat ja für sich in seinem Kopf immer so ganz viel Gründe, wieso, weshalb, warum, aber das jetzt immer so, ich glaube nicht, dass das so ein bewusstes, also so eine Antwort gibt. So, ich glaube bei mir, was, also ich kann ja nur von mir reden, ich denke, dass man einfach, das, da möchte ich Credibil zitieren, der hat letztens nämlich was auf Instagram hochgeladen, einen Ausschnitt aus seinen bisherigen Interviews, da hat er was gesagt, ich glaube, das habe ich auch kommentiert, weil ich das sehr, sehr gut fand, und zwar, wenn man weiß, was man kann, dann kann man sich die Zeit lassen, so, ja, und ich glaube, sich einfach nicht aus der Ruhe bringen, also ich höre immer wieder zum Beispiel, ja, du brauchst ja so lange für deine Alben oder für deine Releases, und ich bin immer so, gemessen an was? Also gemessen an was? Gemessen an meinem letzten 10 Jahren brauche ich jetzt 2 Jahre und früher habe ich nur ein halbes. Also woran misst man das? Man misst es an dem Markt, so, weil der Markt sich so und so verhält, weil der halt alles mitmacht. Und darum bin ich so, ich glaube, man bleibt sich treu, wenn man einfach seine Werte vor alles andere setzt und sagt, ich arbeite, wie ich arbeite und ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen, weil ich weiß, dass es dadurch nicht besser wird. Und mir geht es zum Beispiel nicht darum, Ich will nicht unbedingt auf der großen Bühne stehen. Ich denke mir, wenn ich auf der Bühne stehe, dann will ich mit dem dastehen, was ich mache. Und das kann ich nur so rüberbringen. Und diese Attitude, die du in dem Braunschweig-Gig angesprochen hast, der Gig war kacke damals, aber man hat gemerkt, da ist eine Haltung dahinter. Und ich glaube, darum kann man sich einfach treu bleiben, wenn man andere für sich wichtigere Mehrwerte daraus zieht. Und das kommt durch Selbstsicherheit für das, was man tut, glaube ich.
Ja. Kann ich nur zustimmen. Es geht teils um Integrität. Also es geht darum, was man denkt, wieso man so denkt, was man sagt, was man tut daraufhin. Wenn ich mal ein anderes Wort für Integrität benutzen müsste, dann wäre es, welche Maßstäbe oder welche Ansichten man auf gewisse Dinge hat. Wenn man diese quasi in seiner Erziehung oder in seinem Umfeld mitbekommen hat und dann zu sich selber werden lässt, dann kann man auch so eine gewisse Ruhe in seiner Kunst, weil man weiß, dass man in der Sache vielleicht sogar ein bisschen länger braucht, aber sie dann genauso wird, wie man sie vorhat, vorzustellen. Also Ruhe ist ein gutes Stichwort. Aber ich glaube, neben dieser Treue ist ein sehr, sehr schwieriger Begleiter, wenn man vorankommen will. Und ich glaube, darüber könnten wir mal diskutieren. Inwiefern kann man künstlerisch neue Schritte machen, aber auch zeitgleich alte Werte mitnehmen? Das ist sowohl eine philosophische Frage, aber auch eine wirtschaftliche Frage, weil die meisten Künstler, die ab einem gewissen Zeitpunkt merken, boah, da ist die Kuh, und das ist ihre Milch und dann können wir melken, sind dann nur noch am Fabrizieren des einen einzigen Songs, Albums, Moves, wie auch immer. Also sowohl als auch ist Treue manchmal etwas Gutes und manchmal auch etwas Schlechtes. Ich weiß denke, nicht, also wir sind ja jetzt nicht mit einer Frau zusammen, wo wir dann sagen, okay, ich schwöre ihr und ich muss da mit ihr sein. Jeder Song kann, ich will es jetzt nicht gendern, aber könnte ein neuer Partner sein, mit dem man geht, eine Zeit lang. Und dann wechselt man wieder den Partner und ich glaube, wenn ich jetzt so eine festgefahrene Meinung haben müsste, dann wäre es den nächsten Schritt nachvollziehbar, für sich selber zu tun. Also abseits dessen, ob die Leute peilen, dass jetzt Lance statt ein halbes Jahr 2 Jahre braucht oder 5 oder ich 6 oder 7 Jahre, dass der nächste Schritt irgendwie nachvollziehbar zum letzten war.
Ich denke, man rechnet aber auch, also dieser Faktor Zeit, also ich glaube, dass, also ihr habt es ja vorhin auch angesprochen, als ihr Credibil auch vorgestellt habt, so diese treue Fanbase und bei mir ist es ja auch sowas. Ich glaube, dass wir beide die Parallele, die wir beide, glaube ich, haben. Und wenn wir sie nicht hätten, wäre es auch nicht so wild. Aber ich glaube, bei uns ist es so, wir sind so on a long term. Ne? Also ich rechne anders, dass wir diese treue Fanbase haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich merke das jetzt, ich habe vor 2 Wochen oder so, habe ich eine EP rausgehauen. Sommer-EP, könnt ihr überall runterladen? Könnt ihr nicht runterladen, aber könnt ihr anhören.
Check Sommer-EP
ab. Ja, aber ich merke, dass die Leute, wenn ich was release und ich sage nur die erste Premiere an, man kennt noch nichts, man weiß so, heute Abend in 4 Stunden kommt das und das Lied, dass die meisten Leute, diese Base, das ist eine krasse Käuferschaft, eine krasse Fanbase, die weiß einfach, wir wissen, dass Lance über die Jahre an seinen Werten festgehalten hat, darum, es kann gar nicht so beschissen werden, denn wir werden diesen Charakter sehen, mit dem wir seit 10 Jahren alt werden. Also seit 10 Jahren, das hat mich zum Beispiel früher, wir müssen jetzt nicht so weit rausgehen, aber was mich früher bei Sido interessiert hat, von Anfang an war, dass man älter mit dem Typen geworden ist. Man wusste, dass irgendwann kein Arschfick-Song mehr da ist oder kein mehr das oder das und das. Und ich glaube, wenn man on a long term geht, dann hat man einfach eine treuere Base, weil man für etwas steht und die Leute wissen, das ist ein Safe Haven so ein bisschen. Man weiß, was man an dem hat und darum supporten sie dich anders. Hingegen andere in 2 Jahren wahrscheinlich mehr Geld machen, wie ich in den nächsten 10 weiteren. Aber danach ist halt irgendwann verbrannt. Also wie viele Künstler kennt ihr, die momentan übelst im Hype sind, wo man sicher sagen kann, dass 60%, 70%, 80% der Leute, denen ist scheißegal, wer das Lied gemacht hat. Ob das damals, was du Liebes nennst oder so, von Bowser war. Das ist doch den Leuten da draußen, die große Hörerschaft im Radio, scheißegal, wer das Lied singt. Die wollen halt das Lied hören. Das, keine Ahnung, wer das ist. Der ist nicht greifbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Da hast du auch mal was Gutes gesagt mit Charakterschärfung, Nico, in einem Interview zu mir. Dass Interviews auch dafür da sind, Charakterschärfung zu betreiben. Und diese ganze Sache, dass da Charakter vor einem stehen, geben einem die Selbstsicherheit, dass man weiß, was man kann. Und darum ist, was man ist in dieser Industrie und sich da einfach nicht verunsichern lässt, weil alle gerade jeden Freitag auf Spotify was hochladen.
Ich setze kurz einen dazwischen, ich weiß, die Bibel gleich schon wieder ansetzen, das ist auch gut so, aber das gibt ja, doch, du musst.
ich stelle mich hinten an.
Ganz ja, gut. Nee. Ich stelle nur kleine Zwischenfragen. Ich stelle nur Fragen. es gibt ja aber dann noch diesen einen Faktor, der natürlich, also wenn man Musik professionell macht, dann ist es Beruf und dann ist es auch Karriere und dann ist auch Geld ein Faktor. Und du hast es eben gesagt, es gibt Leute, die verdienen manchmal in einem Jahr mehr als andere in 10 vielleicht nicht schaffen. Und dann kann ja daraus auch ein gewisser Frust über die eigene Existenz mit reinkicken in die eigene künstlerische Arbeit. Wie schützt man sich davor? Wie bleibt man sich da trotzdem treu? Dass man, oder habt ihr beide auch schon mal irgendwann der Versuchung, seid ihr mal der Versuchung erlegen, irgendeinem Hype-Train, der links vorbeigefahren ist, mit aufzuspringen?
Hast mir das bei meiner letzten Interviewreihe vorgeworfen. Erinnerst du dich daran, dass wir über die Straße in Bockenheim gelaufen sind und du meinst doch, ja, aber irgendwo hat das schon so neue Nuancen und das klingt so wie gerade freitags 0 Uhr. Shoutouts.
Ja.
Okay. Doch. Und es ging dabei
neues um Format, neue Frage und hat sich was entwickelt.
Es ging dabei um einen Song, den ich meinem Bruder gewidmet habe und der war schon, der war von den Crates produziert, die ja auch bekanntlich Raff machen und klar klingt das dann aus dem Pool an Beats und nach denen. Ich habe drauf gerappt und dann klang ich ganz schnell wie eine Facette davon und ich konnte Gott sei Dank 1-2 Zeilen rezitieren und Nico darauf hinweisen, dass das eben doch immer noch meine Vorstellung von mir und meiner Kunst beibehalten hat. Also, dass ich inhaltliche Musik mache, dass sie leicht verpackt ist und dann habe ich auch mal wieder einen Schulterklopfer bekommen zwischenzeitlich dafür, dass ich das irgendwie kombinieren kann. Aber ja, ich ertappe mich öfter dabei, wie ich sage, nee, will ich jetzt nicht machen. Sonst würde ich ja zu allem Ja und Amen machen so. Und ich bin jetzt auch niemand, der in jedem Interview überall stattfinden muss. Die letzten Absagen habe ich dem ZDF und dem Stern gemacht, bezüglich Geschichten um Xavier. Und ich merke, dass sowohl in der Vermarktung als auch in der Produktion ich oftmals darauf stoße. Sehr oft. Und irgendwo muss ich einen Spagat machen, damit es, wie du schon sagst, zum Job ist, bleibt, wird oder zu Reichtum führt, besser gesagt, weil ich auch schon öfter mit Nico darüber geredet habe, dass 1-2 Euros in meinen Taschen, solange die voll sind und ich genährt, wohlbesonnen durch meine Stadt auf dem Fahrrad fahren kann, es mir wundervoll geht. Aber mir geht's nicht gut, wenn alle anderen vor mir erwarten, dass ich doch ihre Taschen damit füllen soll. Und da kommen wir zu beispielsweise Kooperationen mit großen Firmen oder zu Erwartungshaltungen von meinen Partnern in Bezug auf Beatproduzenten oder auch Interviewpartnern. Das ist etwas, was ich versuche abzulegen. Und ich kann es auch nur jedem Mann ans Herz legen, dass wenn man weiß, dass man Kunst macht, die Wertigkeit nicht darüber kommt, was die Kunst rausschlägt oder erbringt, sondern das, was die eigentliche Währung ist, ist die Kunst selber. Und wenn sie dann irgendwann Geld trägt, dann ist das eine Nebensache. Aber wenn du Kunst machst, tust du in allererster Linie unbetroffen dessen, ob es Geld bringt oder nicht, diese Sache. Das ist eine Art bedingungslose Liebe, nach der ich suchte. Ich weiß nicht, ob ich mich erklären konnte. Ich mache das jetzt. Ich bin kurz davor zu sagen, ey, ich schließe den Laden und ich will wieder Bock haben, am Wochenende einmal ins Studio zu gehen, anstatt mir halbjährlich mir meine Zahlen anzugucken und dann von meinem Interviewpartner zu hören, wann denn der nächste große Durchbruch kommt oder wann dann der nächste Single, wenn die nächste Single einschlägt. Ich weiß nicht, ob das, ob ich mir, da kommen wir vielleicht zu einem Thema, was ich mitgebracht habe. Ich hoffe, ich mache jetzt den Übergang nicht eigenmächtig oder zu früh.
Ich finde es Weltklasse, wenn du ihn selber übernimmst, dann kann ich komplett hier mich zurücklehnen. Mach mal.
Ich hätte doch den Koffer holen können.
Ja, genau.
ich habe mich gefragt, ob es gut ist, und da kommen wir auch auf deine Frage zurück. Oh mein Gott, was für Übergänge. 5 Sterne gibt in diesem Podcast.
Man merkt, dass er Podcast
Sterne
macht, ne?
Ja. Was ist die Vorteile, beziehungsweise was ist der Vorteil und der Nachteil einer Maske? Eine Maske kann dich schützen und die kann auch andere schützen. Aber wenn du quasi hinter der Maske dich um deine Gesundheit kümmerst, und ich rede jetzt nicht von U-Bahn, S-Bahn und öffentlich-rechtlich Nahverkehr-technischem, öffentlich-rechtlichen Nahverkehr. Das war Quatsch. Ja, jetzt bin ich zu weit gesprungen.
Warte, Bruder,
ich komme zurück. Also, ich will sagen, ich meine dabei nicht irgendwie ein öffentliches Verkehrsmittel, sondern ich meine wirklich die Gesundheit eines Menschen abseits von Erfolg, während er etwas tut, was gar nicht daran geknüpft sein sollte, ob es erfolgreich ist oder nicht, weil er einer Leidenschaft nachgeht. Dann denke ich, ist eine Maske vom Vorteil für die Gesundheit. Ich unterstreiche für die Gesundheit der Person, die hinter dieser Maske steht. Also sowohl, ich habe auch irgendwann nach dem zweiten, beziehungsweise zum zweiten Album mir so eine Leon der Profi-Brille, eine viel zu teure, Name will ich nicht nennen, weil die sponsern mich nicht, Brille gekauft und so eine Fischermütze und bin dann irgendwann nur noch gewollt in die Öffentlichkeit. Ich bin jetzt auch niemand, der seinen Alltag irgendwie oder sich selber inszeniert. Und da ist der große Unterschied. Ich tue das nicht, auch wenn es mir aufgezwungen wird. Ich inszeniere meine Kunst. Ich inszeniere das, was ich tue. Ich bin bei einem meiner Videos habe ich meine Kunst so inszeniert, dass ich Obdachlosen, wir nennen sie in Frankfurt Junkies, so Klamotten von Louis Vuitton und Ralph Lauren angezogen habe und gesagt habe, ihr geht jetzt auf einem roten Steg. Der Song heißt 9 von 10, den kann man sich angucken. Und ich wollte da sagen, ey, ihr seid gleich viel wert wie die anderen Models, die auch untergewichtig sind und auch Drogen nehmen, nur dass ihr nicht viel Geld habt. Da habe ich nicht jetzt angefangen, eine Promophase um den Bahnhofsviertel und dann zeige ich euch und eure Geschichten und dann löse ich das alles in einem Dings auf. In einem Video auf, sondern ich habe das einfach nur als Video für sich sprechen lassen. Ob das eine mehr oder weniger Erfolg bringt, ist mir scheißegal. Für Geld, ich meine, die Gesundheit sollte vorgehen, und in dem Moment, wo ich harte Spagate mache, um anderen gerecht zu werden oder die Taschen übermäßig zu füllen, ist mein Leben zu kurz.
Pass mal auf, jetzt ist mein Job, da eine Überleitung draus zu bauen.
Schieß, Bruder.
Lance, Frage 1 noch im Kopf?
Genau. Ja, ich habe die Antwort grob im Kopf, darum weiß ich, glaube ich, was die Frage war. Grob.
Genau, also in Form von, wie man mit trotzdem wirtschaftlichen Druck dieses Treubleiben schafft oder ob man mal schwach wird. Und Frage 2, in diesem Kontext ja dann auch gleich mit eingebaut zum Übergang. Welche Rolle spielt dabei die Maske?
Voll gut. Also.
Bitte übernehmen Sie.
Okay, ich übernehme. Einen Moment. Also, pass auf. Nee, also.
Ich habe den Rahmen gesprengt. Es tut mir so leid, Jungs. Kurze Einschiebung.
Nein, das ist voll gut.
Es tut mir leid, wirklich.
Nein, das ist alles. Ich komme klar. Ich sag mal so. Also, dieses finanzielle Ding ist bei mir. Ich bin zum Beispiel. Ja, ich habe momentan das Problem. Ich bin an sich sehr zufrieden, was die letzten Jahre, die harten Jahre auch bei meinem letzten Label und so aus mir gemacht haben. Und zwar, was für mich im Nachhinein, bis zur letzten Sekunde nicht, aber im Nachhinein bin ich super stolz darauf, dass ich so krass finanziell an der kurzen Leine gehalten wurde und so viel Fehler gemacht habe. Ja, also sowohl den Vertrag zu unterschreiben, als auch Entscheidungen gemacht habe und bla bla, dass ich jetzt dastehe und einen ganz anderen Drang zu Geld habe. So, ich bin kein oberflächlicher Typ, der im Kapitalismus untergeht und sich definiert, über was für Klamotten er trägt. So, ne? Das heißt nicht, dass ich komplett Minimalist bin oder sowas. Ich mag trotzdem geile Technik, PlayStation 5, 4, dies, das, bla. Ist alles cool so für mich, aber jetzt nicht nach außen gedrängt. Da bin ich schon stolz drauf, dass ich sag so, ich mag es zu sagen, dass ich kein Auto brauche. Und dass ich den Need nicht habe, durch meinen Job die Bestätigung zu haben. So, weißt du, so, dass ich mich da auch genau wie bei meiner Release-Taktung oder bei meinem Kunstverständnis nicht aus der Bahn werfen lasse, nur weil sich links und rechts alle die Taschen vollstopfen. Ich habe ein anderes Problem für mich selber, die Kunst, die ich mache, mit Leuten, mit denen ich arbeite, und das ist einfach ein ganz, ganz großer Teil meiner privaten Menschen. So, also ob das, ne, meine Leute sind, mit denen ich Videos mache, Christian Alsan oder keine Ahnung, egal wie sie alle heißen, so. Das ist auch mein Beat-Produzent Kitten in Paradise, das sind Freunde von mir, so. Und dass ich die nicht fair bezahlen kann, das ist eher mein Problem, wo ich dann meine Mucke-Sache überdenke. Mhm. So, ich habe zum Glück, dass irgendwie haben sehr viele Freunde in meinem Umfeld, die mit mir arbeiten, halt auch übelst Bock auf dieses Projekt. Und einfach, das sind kreativ Arbeitende, die zum Teil sich auch aufstocken müssen durch plumpe Arbeiten, ja, durch irgendwelche Dienstleistungsarbeiten. Und wenn es ein Schnittjob ist oder bla bla, wo du halt einfach ausführende Kraft bist und jetzt nicht kreativer Director. Und dadurch habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass viele Leute sagen, ey Digga, ich scheiß erstmal auf die Kohle. Natürlich bezahle ich denen was, aber natürlich nicht ansatzweise das, was sie erarbeiten. Aber die sagen, Mann, ich will mich einfach kreativ ausleben. Ja, ob das jetzt, wie gesagt, die ganzen Videoideen sind. Christian Alsan hat 15 Videos für mich schon gedreht und so, ne? Oder mein Kameramann, der einen geisteskranken Tagessatz hat, der aber sagt, Digga, ich brauche nicht ansatzweise das. Ich will einfach kreativ hier mitarbeiten und so. Und das ist ein guter Pluspunkt, aber fürs Ego, blöd gesagt, ärgert es mich, weil ich mir schon denke, so, ich will meine Mucke machen, wie ich sie mache, und ich komme darauf klar zu sagen, ich kann nicht in Urlaub. Es ist schade, dass ich es nicht kann, denn ich bin der Meinung, dass ich, und das klingt dann immer so doof, wenn Lance Butters das sagt, der arrogante Typ, das bin ich nicht, aber ich weiß einfach fucking nochmal, nein, aber jetzt ernsthaft so, ich weiß, was ich kann, so, ich weiß, dass ich an sich krass bin, an dem, was ich mache, so mein visuelles Auge, mein Sinn für Ästhetik und so. Ich weiß schon, dass ich nicht rappe wie jeder, dass ich zum Beispiel nicht das Problem habe, dass ich Musik mache und jemand sagt, ah, das klingt aber ein bisschen nach dem und dem, bin ich so, ne, komm mir nicht so, so, das stimmt nicht so. Dafür bin ich wirklich zu ausgecheckt. Mich ärgert es nur, dass ich sage, ich kann meinen Kopf lenken und sagen, ich brauche kein Auto, ich brauche keinen jährlichen Urlaub, ich kann mir aber auch keinen zweijährlichen oder dreijährlichen, ich kann mir eigentlich keinen Urlaub leisten, okay? Ich kann mir nichts groß, ich habe nichts auf der hohen Kante, ich lebe wirklich so, ich zahle mir monatlich mein Geld aus, was lächerlich ist in der heutigen Welt, den Lohn, den ich mir von meinem Konto, von meinem Geschäftskonto auf mein Privatkonto überweise, das ist lächerlich.
Im Vergleich auf was? Auf Vergleich auf die
Im
anderen
Vergleich
im
zu
Vergleich
einem,
auf normale
im Vergleich Arbeit. Im Vergleich zu einem Anfang 30-Jährigen, der eine Ausbildung gemacht hat vor 14, 15, 16 Jahren, der in seinem handwerklichen Beruf, den er mal erlernt hatte, wahrscheinlich locker das Doppelte mittlerweile verdienen würde. Also einfach im Vergleich zu der Mittelschicht, / unteren Mittelschicht, aus der ich komme.
allein anhand dessen gemessen. Natürlich gibt es immer Leute, denen es schlechter geht und so, und aber ich will nicht immer nach unten gucken, damit ich mich besser fühle, sondern manchmal will man auch nach oben gucken und sagen, der Werdegang, den ich eigentlich hingelegt habe mit Ausbildung, mit bla bla bla, ist eigentlich heute lächerlich, dass ich das Geld hier verdiene dafür, dass ich eine Briefkastenphobie entwickelt habe, Existenzprobleme habe, den Druck habe, in der Öffentlichkeit auch bloß richtig zu gendern und weh, du hast hier mal was gesagt und du hast ja damals hast du mal über Bitches geredet, weißt du, warum, also man soll ja so über Frauen nicht reden, ist so, ja, mache ich seit 2016.
Backspin ist für gendern, gell, das weißt du, Backspin ist für gendern.
Ja, nein, das
gendern.
Ist ja auch gut. Oh, Alter, das fang ist ja du auch nicht gut. Auch noch mit diesem, ach,
no. Weißt du, genau, aber das ist ja das Ding. So, wir sind alles nur Menschen so, und dafür, dass ich dieses öffentliche Pistolen auf die Brust gesetzt bekomme manchmal, denke ich mir, ist mein Lohn, das ist ein Witz. Aber es ist was anderes zu sagen, ich komme mit diesem Witz wirklich gut über die Runden. Ich kann immer noch am Ende des Monats kurz lachen. Aber zu wissen, wenn die nächste Kunst wieder anläuft, wenn der nächste Release da ist und ich wieder mit meinen kreativen Leuten, Freunden arbeiten muss, ob das Freunde sind oder nicht, so, ich muss jeden erstmal drücken und das fuckt mich ab, denn ich will eigentlich wenigstens sagen, scheiß auf mich, ich komme darauf klar, das ist meine Mucke, das ist mein Name, der auf den Releases draufsteht, aber die Leute, die da Bock haben, sollen trotzdem nicht reich an mir werden, aber die sollen mit Respekt für ihre Kunst behandelt werden und das ärgert mich mehr, weil ich auch ein Typ bin, und da kommen wir zu diesem Maskending, geiler Übergang, dass ich habe halt keine Endorsements oder sowas, also das gibt's halt nicht. Ich habe kein Einkommen außerhalb meiner Musik, was nicht Merchandise ist. Also aktueller Stand, ich habe nicht mal meine Booking-Agentur, liebe Grüße an die Alte. Ich habe halt mein Merchandise, okay, cool, aber ich kriege keine Endorsements, auch um diese, wir hatten mal so eine Anfrage, nur als Beispiel zu dieser Maske, wir hatten so eine Anfrage für so ein Event gegen rechts. Und da war ich angefragt. Und danach hat man, glaube ich, Fat Tony genommen, anstatt mich, mit den Worten, ja, aber Lance zeigt ja sein Gesicht nicht. Der steht ja dann nicht mit seinem Gesicht gegen rechts. Wirklich.
Ja, yeah, Digga, die sind ja ultra dumm, Mann.
Ja, ja, aber verstehst du, dass ich nicht in der nächsten Nike-Werbung drauf bin, ist, weil ich wahrscheinlich einfach mitunter eine Maske aufhabe und man braucht Leute. Die Leute müssen das sehen und das muss greifbar sein. Und durch dieses Maskending machst du dir nochmal ein bisschen mehr kaputt so und ja, dann hast du so einen guten Mix aus Gründen, die dich nicht reich machen werden. So. Ja.
Aber da gibt es auch genug Punkte wie, dann nimm die Maske doch einfach ab.
Ja, hey. Dann habe ich ja meine
Das ist nicht mehr die Kunst.
Nee, das wollen wir nicht. Nee. Ich liebe mein Privatleben, nicht weil es so übertrieben geil ist. Aber weil ich Ruhe habe, wenn ich Ruhe habe. Und wenn ich von A nach B laufe, ob es einkaufen ist, ob es ins Kino, egal wo. Die Vorstellung, angesprochen zu werden. In einem Zeitpunkt, wo ich nicht angesprochen werden will. Weil wenn ich auf der Bühne bin und ich interagiere mit einem Fan, der irgendwie im Publikum mir einen Joint passen will, den ich nicht nehme. Oder wir im Interview sind und wir jetzt darüber quatschen müssen. So, ich bin jetzt im Arbeitsmodus. Aber nachher, nachdem wir hier fertig sind, mache ich mein MacBook zu und sage tschüss. Also erst sage ich tschüss, dann mache ich das MacBook zu. Und dann stempel ich ab. So, aber in meinem Privatleben, auf meine Mucke, vor allem die Mucke, die ich mache, die Thematik, die ich habe, so, das ist auch natürlich auch angreifbar, so, ne? Also in Form von so, ich präsentiere mich ja schon mit all meinen Schwächen, so. Das ist unvorstellbar, die Maske abzuziehen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal ein Interview darüber geredet und ich sehe das eher so, wenn ich richtig reich wäre, würde ich sie ablegen, weil ich dann einfach ein fucking Auto hätte, wo ich bis vor Tür fahren könnte. Ich könnte mir eine fette Bude kaufen, wo ich einen Zaun drumrum mache, damit ich meine Ruhe habe. Aber so, Alter, ich lebe halt in einer 48 Quadratmeter Wohnung alleine, so mit lauter Nachbarn und Studenten um mich rum. Da bin ich so, Alter, auf gar keinen Fall. So. Und darum ist es keine Option, die Maske abzuziehen für mich, weil ich mein Privatleben zu sehr mag und das Mucke-Ding so viel abverlangt, dass ich sage, ich will dann wenigstens in meiner Freizeit meine Scheißruhe haben, weil wenn mir das auch noch genommen wird, wo ich doch die finanziellen Abstriche machen muss und die Existenzprobleme habe und wirklich echt immer von der Hand in den Mund lebe, dann will ich wirklich nicht noch in der U-Bahn oder im Rewe angesprochen werden, können wir mal ein Bild machen? Wie heißt die Leinen? Die fand ich echt geil. Bam, wann kommt mal wieder was wie Selfish? Das brauche ich dann halt auch nicht.
Also ich glaube auch, dass es die es ist förderlich für die für den Charakter eines Menschen, auf dem Boden zu bleiben, das Ding zuzumachen und ein ganz normaler Typ zu sein. Aber wenn Lance Butters die Maske abnehmen sollte, dann kann er sich vor Endorsements nicht mehr schützen, weil er so ein gut aussehender junger Mann ist.
Mein Bruder, Mashallah.
Ja, das stimmt nicht. Du weißt ganz genau, du bist ein gut aussehender junger Mann. Das darf jeder hören.
Ich liebe dich einfach, Alter.
Ich dich auch, Bro.
Ich finde also ehrlicherweise ziemlich, ziemlich krass gute Sachen, die hier bisher schon gesagt wurden. Und ich finde auch die Reise, die wir durch die Themen machen, sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen sind da so zwei, drei wichtige Faktoren für mich zum Erwähnen, denn wir haben, wie ihr schon sagt, wir haben darüber auch in Interviews an Stellen schon mal gesprochen. Spannend finde ich, dass sich Haltung und Weg bis heute nicht verändert haben. So, dass es immer noch gleich bleibt. Dann sind wir so ein kleines bisschen bei, wie bleibt man sich treu? Dann ist das Musikalische vollkommen irrelevant. Es geht so ein bisschen darum, wie möchte ich.
Das kommt automatisch.
Ja, genau. Wie möchte man als Credibil und Lance Butters wahrgenommen werden? Und da ihr beide offensichtlich auch glaubhaft das Künstlerische immer so weit nach vorne holt, inklusive der Tatsache, dass ihr halt noch nicht im Rolls Royce abgeholt werdet zum nächsten Interview, führt halt dazu, dass das ganze Paket noch authentischer wird. So. Denn ich glaube nach wie vor, dass mit der Qualität und dem Know-how mittlerweile auch über diese Szene, über diese Industrie, es wahrscheinlich einfachere Schritte geben würde, um so Business Moves zu machen.
Ja, das wäre ja damals auch leicht gewesen. Also ich glaube, ich fand das gerade so gut, was Credibil gesagt hat, mit dieser Spiegel-TV-Sache, dass man das jetzt, jeder andere hätte das geschlachtet und hätte gesagt, ich höre nur Spiegel-TV. Ja, dann bist du der Typ, der da so ein bisschen an der Oberfläche kratzt von den Mainstream-Medien, dafür, dass du dann bekannt bist. Das ist doch der mit dem Xavier Naidoo-Ding. Weißt du? Und dass man sich da wieder selber sagt, so, nee, ich kann in die Öffentlichkeit, aber dann mit meinem Scheiß und nicht als Typ, der mal mit Xavier Naidoo zusammen was gemacht hat. So, weißt du?
Naja, dass man ich darf dich kurz korrigieren. Entschuldige, wenn ich ins Wort falle, Bruder. Ich hätte es gemacht, hätten sie in der Runde um eine Diskussion über dieses Thema mit mir gesprochen. Aber die wollten mich inszeniert in einer Dokumentation zeigen. Ich hätte denen gesagt, Leute, der 2015 der Bravo erzählt, dass er vom Gärtner seiner Tante angefasst wurde. Und ihr wundert euch, dass er den ganzen Tag das zuräuchert und auf Kinderficker-Jagd geht.
Ja, ja.
Was geht ab, Alter?
Okay.
Klatscht Applaus und überhört das eine, der Typ, dem geht's offensichtlich nicht gut so. Aber es wird weiter gemolken, sowohl intern als auch von außen, durch Partner oder
sonstiges. Dass du da beim Maken nicht mitmachst, das ist ja das, was sehr viele trotzdem gemacht haben.
Zum Thema Rolls-Royce, ich habe vor Jahren in Bitcoins investiert. Spaß. Ich mache nur Spaß, Bruder. Ich muss kurz die Leute hops nehmen.
Sehr gut. Mach das doch nicht gleich wieder kaputt. Lass das doch einfach mal stehen.
Ich gebe mir Mühe, ich kann nicht. Ich bin auch irgendwo Errol und irgendwo zwischen Credibil und Errol muss ich die Waage halten. Wenn ich selber da anfange zu kichern, dann kann ich schon nochmal untermalen, dass das ein Witz war. Hey. Aber ja, ist traurig, dass das Treubleiben sich manchmal schadet und manchmal hilft. Zumindest
ich glaub,
wirtschaftlich als auch künstlerisch.
Aber guck mal, wenn ihr dann beide Künstler seid und glaubhaft diesen Claim für euch benutzt, dann ist, glaube ich, der innere Frieden wichtiger oder das innere Gleichgewicht oder vor allem die innere Ruhe oder auch der innere Antrieb wichtiger, weil Frieden ist beim Künstler vielleicht manchmal gar nicht so gut, als die äußerlichen Faktoren. Weltlichen Faktoren, was auch
einfach
immer.
Einfach eine andere Währung.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist grundlegend. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du keine Musik machen. Dann kannst du keinerlei, also dann machst du keinen Schritt.
Ich glaube, Kurt Cobain, dem ging es richtig beschissen und der hat einen Klassiker gemacht.
Ja, aber Digga, dann hat er sich in den Kopf geschossen. Und ich denke, dass viele Leute auch in unsere...
Für die Kunst. Letzten Worte.
Für die Kunst. Und ich glaube, dass viele Künstler sich ab einem gewissen Punkt Leute dazu holen müssen, die dann ihre Kunst machen, weil es ihnen tatsächlich nicht gut geht. Und ich will noch eine Sache sagen zum Thema treu bleiben. Wenn wir jetzt Inspiration an sich als ein leeres Glas betrachten. Da muss man dieses leere Glas immer wieder auffüllen mit neuen, inspirierenden Dingen. Dann trinkst du das leer, davor präsentierst du es Menschen, die sagen, wow, was für ein Album, das gehört dem und kippt das jetzt weg und dann musst du es wieder neu füllen. Das heißt, diese Treue, die du empfindest gegenüber deiner Inspiration, deiner Quellen und dem, was du in deiner Musik tust, kannst du, solltest du aus künstlerischer Sicht immer wieder wegkippen, um dann aus derselben Quelle ein neues Glas zu schöpfen. Aber du solltest auch einen Spagat darauf halten, inwiefern du immer wieder so tust, als ob es dasselbe Glas wäre, damit die Leute, die dir davor zugeguckt haben, nicht denken, hey, was geht jetzt ab? Der ist, er macht ja jetzt etwas anderes. Mhm. Als Beispiel nehme ich jetzt, keine Ahnung, Bushido, der zum 100.000. Mal denselben Song macht. So.
Ja, aber guck mal.
Wo ich gar kein Problem mit habe, weil es wirtschaftlich interessant ist.
Ja, wirtschaftlich oder halt, und das ist dann auch ehrlicherweise eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, was Lance mitgebracht hat, wenn du etwas geschaffen hast, was die Leute fest mit dir verbinden. Glaubt ihr beiden, ihr habt Klassiker gemacht?
Das müsst ihr, ich glaube nicht, das müsst ihr, das habe ich schon viel zu oft gehört, das sagen andere. Ich sag dazu nichts. Ich weiß, dass ich mal etwas gemacht habe und den Ursprung nicht wiederholen will. Das hat Leuten gefallen, dass ich da mich zerfetzt habe auf einem Song wie Augenblick.
Aha.
Aber Light ist ein sehr, sehr schlechtes Geschäftsmodell.
Und Lance?
Ja, sehr, sehr schlecht.
Hast du Klassiker gemacht?
Nur. Nee, ich glaube, also aus meiner Warte raus sage ich nein. Ist super schwer so. Also ich glaube, das würde ich nicht mehr anmaßen, selber zu sagen. Und das kommt ja auch zu meiner Frage, die jetzt wahrscheinlich gleich eingeleitet wird.
Ja, die kannst du selber einleiten, wenn du willst.
Meine Frage war, was definiert ein Klassiker? Und um da die Frage jetzt mal anzustoßen, aber auch auf deine zu antworten, ob ich denke, dass ich einen Klassiker gemacht habe, bin ich so, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, und darum kam die Frage, was definiert ein Klassiker? Das könnte man sagen, was, wann und wer definiert ein Klassiker? Ich glaube, man kann eventuell sagen, vielleicht, das meiste Potenzial an Klassiker als Platte von meiner Diskografie wird wahrscheinlich Angst sein. So, glaube ich. Was das Potenzial, weil es auch ein Album ist, wird nochmal ein bisschen anders gehandhabt als eine EP oder so, ne? Bla. Aber dazu bedarf es erstens, also nicht erstens, sondern vor allem, ich glaube, Zeit. Ich glaube, keiner kann jetzt sagen, dass Angst ein Klassiker ist. Ich glaube, wenn man in 20, 30 Jahren an Unis sitzt und darüber redet, was ich damals eventuell angestoßen habe, eventuell, was ich da kreiert habe, ich glaube, dann kann man sagen, dass es ein Klassiker ist, obwohl ich, nochmal, meine Meinung nach, nein, ich habe keinen Klassiker gemacht, aber dazu bedarf es, glaube ich, einfach Zeit. Und dann stellt sich mir die Frage, wer sagt das? Also man sagt, was ist ein Klassiker-Album? Zum Beispiel, du hast gerade gesagt, Nevermind von Nirvana. Für mich definitiv. Aber für ganz viele war es das noch nie. Und warum ist das jetzt ein Klassiker? Wenn jemand sagt, ich höre das seit 20 Jahren, jedes Jahr labern mich die Leute voll und ich finde das the worst. Warum ist das ein Klassiker? Ja, ja, aber angenommen. Also warum ist es? Wer sagt, ab wann ist was Klassik? Also wann ist das ein Klassiker?
Ist das jetzt wann eine Frage an uns oder stellst du dir philosophisch vor dich her und willst sie dann beantworten in einem Monolog?
Oh, gut, nee, ich würde es gerne jetzt in die Runde werfen, weil, also meine Frage ist, was ist ein Klassiker? Wer definiert den? Und ab wann kann man ihn in Anführungszeichen safe definieren, dass man sagt, darüber brauchen wir nicht reden, das ist ein Klassiker?
Ich bin mir sicher, Nico oder Yannick haben die Antwort.
Ich habe da, ja, als ihr gerade geredet habt, drüber nachgedacht. Also ich glaube, es gibt halt einen Unterschied. Man kann, glaube ich, auf der einen Seite Klassiker definieren, wenn wir jetzt wie eben über Nirvana oder sonst was sprechen, das ist dann halt einfach, ja, einfach so ein riesiger kommerzieller Erfolg, den dann, wenn man so will, die in Anführungsstrichen breite Masse hört und sich einfach darauf einigt, das ist gute Musik, das wird gefeiert, das wird auch nach 20 Jahren immer noch gehört. Ich glaube aber, auf einer ganz persönlichen, kleineren Ebene kann ein Album auch viel, viel schneller ein Classic sein, wenn man quasi selber persönlich einfach was damit verbindet, wenn man das einfach in der Zeit gehört hat.
Genau, so subjektiv.
Immer, genau, was passiert. Also ich zum Beispiel bei mir persönlich, als Mac Miller Circles etwas rausgekommen ist, das war für mich ein Instant Classic. Da brauche ich keine 10 Jahre hören, um zu sagen, oh ja, das gefällt mir immer noch. Das wusste ich vom ersten
Mal. Aber das ist doch dann bei jedem subjektiv, oder? Weil ich denke mir, absolut. Mir schreiben auch Leute, Blau damals war ein Classic. Dann bin ich so, ja, das Gleiche schreiben die halt bei Kompass ohne Norden zu Prince P. So, und da kann ich dir definitiv sagen, dass es absoluter Bullshit ist. So. Verstehst du, was ich meine?
Sorry, Alter. Witzig, weil genau darüber haben wir im Büro auch gesprochen. Genau
über das Album. Aber verstehst du, ich krieg so krasse Lobpreisungen für meine Releases und denk mir, die kriegt doch jeder. Wo ist der Indikator dafür, dass das wirklich, wir reden hier von Facts. Und subjektiv, Circles Album hast du gerade genannt, überkrasses Album. Aber ist es in aller Munde ein Klassiker?
Ja, in aller Munde und Facts, das ist... Darf ich philosophisch werden auch hier oder bin ich dann direkt als verrückt?
Es ist ein Stammtisch.
Okay, ich sag das jetzt hier mit meinem Wodka Energy Drink in meiner Hand und bin sehr besoffen am Stammtisch und ich behaupte, dass es keine Fakten gibt.
Dann ich musst du mit einem lauten Bruder beginnen.
Bruder, ich sag dir ehrlich, da ist es gibt nur subjektiv. Und die große der Querschnitt an vielen Menschen, die das dann so festmachen und die Leute, die das weitertragen und im besten Falle sogar weiter als du selber irgendwie hier auf der Welt, weil es so wie beispielsweise bei einem Michael Jackson oder bei einem Muhammad Ali, die werden das dann eine Zeit lang einen Klassiker tragen. So, und irgendwann denkst du dir, ey Digga, krass, das, also beispielsweise bin ich jetzt seit ein paar Wochen in so Blues-Sachen eingetaucht, Nina Simone, Dinah Washington, auch spätere Sachen, Barry White, und ich denk mir, ich verstehe schon, warum das bis heute irgendwie stehen geblieben ist, um dann von mir gehört zu werden. Ich verstehe das auch im Nachhinein. Das heißt, ich muss nicht mehr in der Zeit gewesen sein und ich muss das auch nicht weiter vor mich hertragen und es nicht dem Nächsten geben, weil das Ding steht für sich in irgendwo im Internet und wird seine Zeit überdauern. Aus eigener Kraft. Ich glaube nicht, dass es so irgendein Fakt gibt, den man da nennen kann oder der dann dazu führt. Ich glaube Zeit, aber es sollte auch zeitlos sein. Und ich glaube, dass es so sich zu verschiedenen Zeitpunkten auch mit anderen Bedeutungen aus der subjektiven Wahrnehmung irgendwie zusammensetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt was höre, wenn ich so Nina Simone höre und ich höre so, wie sie schwarze Geschichte aufarbeitet und ich höre beispielsweise ein Upsilon heute, und er arbeitet so Kanaken auf oder Gastarbeiter, je nachdem, wie man es jetzt sagen will, dann sehe ich da so eine Schnittmenge, wo ich merke, ey, Digga, krass, die haben unterm Strich beide gemeinsam, dass sie ihren Schmerz in eine Form von Lyrik aufschreiben. Und das kann bestehen. Aber ob ich jetzt da freitags 0 Uhr Bro, oder weißt du, wie viel ich skippe? Weißt du, wie viel ich höre jeden Freitag, wenn wir Podcast machen, alle Songs, die gepostet werden von dieser Freitags 0 Uhr. Alle Songs. Natürlich skippe ich da auch, aber ich höre alle. Same. Und ich sage dir, die Sachen, die hängen bleiben, das sind Songs, die mit meinen, da kommen wir wieder auf Integritäten, mit meinen Quellen, mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen darüber, wie man nicht in einer großen Masse unbedingt einer Meinung sein muss, übereinstimmen. Das sind so Herzschmerz-Songs meistens.
Ich glaube, dass also der Klassiker natürlich eine subjektive Sache ist. Kurz versetze dazu. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, weil das, mir ist nämlich eine Sache so ein bisschen eingefallen, dass, guck mal, es gibt eine Definition für ein Oldie. Ein Oldie ist, ich glaube, nach 15 Jahren oder so. Wenn du den Oldie aber aktiv miterlebt hast, dann bist du überrascht darüber, dass es ein Oldie ist. Wenn du den Oldie nicht aktiv miterlebt hast, dann ist es ein Oldie und irgendwas aus der vergangenen Zeit. Wenn er dich dann trotzdem triggert und wenn du trotzdem dich davon irgendwie berührt fühlst, dann kann es subjektiv für dich ein Klassiker sein. Und wenn das dann aber noch in einer breiten Masse den Menschen passiert, dann es ist, glaube ich, ein allgemeingültiger Klassiker. Und ich glaube, das ist so die weitere Definition, weil ich finde schon, dass es Dinge gibt, von denen kann man im allgemeinen Sprachgebrauch von Klassikern reden. Und da gehört auf jeden Fall Nirvana Nevermind dazu oder
genau. Die Beatles. Also gerade bei Nirvana ist ja auch so, also ich glaube, dass man da dann auch, man muss so ein bisschen sehen, so, wer hat das vorhin gesagt? Yannick, glaube ich, ne? Mit dieser kommerziellen Erfolgssache, da bin ich immer so, hey, Bild-Zeitung ist auch die beliebteste Zeitung. So, Oettinger Bier ist das leckerste Bier. Ich trinke zwar kein Bier, aber ich glaube nicht, dass das leckerste ist. So, ich glaube aber, was beim Beispiel Nirvana zum Beispiel der Punkt ist, ist so gerade diese Crunch-Mucke, die da so etabliert haben. Nicht, dass die nicht da war davor, aber die war ja da schon krass präsentiert und krass auf dem Level mit die ersten, die diese riesige Welle losgetreten haben. Und allein deswegen kann man sich viel schneller einigen in der breiten Masse zu sagen, ja, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, dass das ein Klassiker ist. Weil, was haben die losgetreten? So, ich glaube, da fällt es nochmal leichter. Aber einfach eine subjektive Meinung auf ein Album zu haben, was einem selber in einer krassen Zeit zugespielt wurde, ob es dir gerade, ob du dich in der Zeit krass damit beschäftigt hast, Martin, auf einmal fliegt dir das Album zu oder du bist gerade in einer Zeit, wo du sehr viel aufnimmst, wissensmäßig, und dann nimmt dich das mit. Das ist alles subjektiv Klassiker. Ich glaube, Platten können Klassiker werden, die erstens zeitlos sind natürlich, aber die deswegen nach einer Zeit immer noch rezensiert werden, wo Leute immer noch in 20 Jahren sagen, so, man hört denen das Alter nicht an, und die haben damals etwas eröffnet in dem Genre, in dem sie stattfinden, was ganz viel zugelassen hat. Ich glaube, dann hat man leichter dieses subjektiv, schrägstrich, gleichzeitig objektiv von einem Klassiker zu reden.
Aber das ist müssen wir uns treu bleiben oder müssen wir was neu erfinden? Was denkst du?
Sich treu, treu bleiben.
Ich glaube, Klassiker entstehen auch nur durch Treue, sich treu bleiben.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass das genau deswegen passiert. So, diese ganze neue Musik, die jetzt gerade stattfindet. Also, jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal weg von dieser Deutschrap-Sache, bevor ich da jetzt wieder gegen irgendjemand schieße. Obwohl, ich will das gar nicht so, weil das ist mir wirklich, ich habe jetzt gerade auch diese Pi-Sache erwähnt. Digga, das ist mir scheißegal. Darum lass uns da mal weggehen und lass uns gerne auf Mark Foster rumhacken oder sowas. Der ist so, das juckt doch niemanden, was der macht in 5 oder 10 Jahren. Klar, das Lied, was der in 10 Jahren macht, juckt Leute. Aber wer sitzt denn da noch da und sagt, ich kann kein Lied von dem, aber wer sitzt denn in 15 Jahren, 20 Jahren da? Mark Foster, der größte Dichter und Denker, der Anfang 2000, was weiß ich was, mit dem Lied hier, es gibt so viele Sprachen, in denen ich dir sagen möchte, dass ich dich liebe, oder was weiß ich, wie dieser scheiß Song da heißt von dem. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist so, der ist so big, aber der macht nichts für die Geschichte, für die deutsche Musikgeschichte. Der ist einfach, also nicht mal für sein Genre. Ich mache auch keine Musik für die deutsche Musikgeschichte. Aber vielleicht, irgendwann, oder vielleicht ist das schon geschehen, was sich in 20, 30, 40 Jahren rauskristallisiert, habe ich etwas für die Hip-Hop-Kultur-Geschichte getan. Vielleicht, will ich mir nicht rausnehmen. Aber er ist ein Pop-Typ und er tut nichts für die Hinterlassenschaften von Popmusik. Weil der einfach nur da ist. Und das gibt's in allen Genres. In Deutschrap brauchen wir gar nicht von reden, so. Und deswegen kann ich dir safe sagen, und das klingt vielleicht auch ein bisschen, ist auch subjektiv, aber ich kann dir sagen, dass das, was seit 2, 3 Jahren im Deutschrap passiert, mit diesen Algorithmen-Geficke jeden Freitag und so, das ist nichts, was in die Geschichte eingeht. Das ist einfach, die hangeln sich von Release zu Release, von Playlist zu Playlist, und dann ist das auch einfach wieder ein Teil deiner Diskografie, die aber keinen Impact hinterlassen wird jemals, weil das einfach tote Musik ist, weil sie viel zu wenig Werte vermittelt. Und ich glaube, auch ein Kurt Cobain, ich habe mir mal die Sachen durchgelesen, auch das Tagebuch von Kurt Cobain, du merkst, das ist ein Charakter, Mann. Und der ist über Leichen gegangen, so. Der hat seinen Scheiß durchgesetzt. Und darum gucken wir heute noch alte MTV-Auftritte oder Top of the Pops, wo er hier diese Synchronsache gemacht hat, falls ihr das mitbekommen habt, dass er damals bei Top of the Pops war und die gesagt haben, er darf nicht live spielen. Und dann haben sie sich so voll lustig gemacht und so. Und diese ganzen Aneckungen, weil der Typ seine Werte verfechtet hat. Und darum ist er heute, 30 Jahre nach seinem Tod, fast 30 Jahre nach seinem Tod, immer noch greifbar, weil der einen Impact hinterlassen hat, weil der greifbar als Charakter war und man sagt, an den erinnert man sich mit all seinen Ecken und Kanten. Ja.
Darf man neue Wege zum selben Ziel finden, Bro?
Wie meinst du neue Wege zum selben Ziel?
Also naja,
du
kannst man ja bleibt immer noch sich selber treu, weil man weiß, dass man diese Werte mit sich trägt, diese Vorstellung darüber, was richtig und falsch ist. Aber man schlägt quasi einen neuen Weg ein. Auf einmal sagst du, dass es dir schlecht geht auf einem fröhlichen Beat oder auf einem, keine Ahnung, ja, vielleicht auch gar keinem Beat. Oder?
Ich bin der Meinung, das ist ja, glaube ich, dieses Artist-Ego, dass jeder für sich so seine. Ich glaube nicht, dass diese aktuellen Spotify-Rapper das facen würden und sagen würden, ja, stimmt, ich mache nichts für die Hinterlassenschaften von Musik, sondern die sind ja auch für sich, haben die auch ein Argumentationsding in sich drin, ein Monolog mit sich selbst, der für sie rechtfertigt, wieso sie krasser sind. Und so kann ich auch nur von mir sprechen. Und ich bin der Meinung, dass ich meine Werte und mein Standing und meine Haltung, meine Attitude innerhalb der letzten 10 Jahre 0,0% verraten habe, aber früher habe ich über Bitches in den asozialsten Tönen geredet, seit 2016 mache ich das gar nicht mehr und seit 2018 rede ich über Todesgedanken und Hass und bla bla und habe das gleiche Ziel, meine gleichen Werte, die gleiche Herangehensweise, mein gleiches Mindset umgeschiftet, es ist das gleiche geblieben, aber von einem anderen Blickwinkel präsentiert und darum bin ich so, ja, absolut ist das möglich. In meiner Wahrnehmung ist absolut. Die Werte haben sich nicht verändert, nur weil der Inhalt hier und da in eine andere Richtung gedriftet ist. Du erkennst den Typen von Selfish auch auf den neuen Platten. Aber den Typen von Angst und von Sommer oder von Loner erkennst du auch auf den ersten Liedern bei mir. So dieser, ne, so dieses leicht misanthropische, hast du damals schon rausgehört. So dieses leichte, hier ein bisschen Suizid, bisschen hier, bisschen da reden. Das hast du damals schon rausgehört. Und darum absolut, ja, würde ich absolut sagen, für das gleiche Ziel.
Da stimme ich dir zu. Ich habe die Frage bewusst gestellt. Ich wollte es nur noch mal von dir hören. Das gibt mir so ein bisschen Mut.
Dankeschön.
Also ist auf jeden Fall. Ich denke, sehr, 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 sehr spannend, euch dabei zuzuhören, weil ich glaube, das ist am Ende etwas, was auch, wenn du nicht gerade an der Spitze dessen bist, was Musikindustrie im Moment bedeutet, und du vielleicht im Zweifel den Klassiker schon gemacht hast oder den einen Superhit gemacht hast, der dafür sorgt, dass du dir um ein paar andere Dinge vielleicht keine Gedanken machen musst, dann ist es auf jeden Fall in einer größeren Breite für Künstler sicherlich nicht einfach, sich treu zu bleiben und gleichzeitig auch noch dem hinterher zu jagen, was vielleicht da an Trauben hochhängt im Raum. Deswegen muss eigentlich ganz ehrlich, ich finde es auch immer wieder spannend, mit euch sich darüber zu unterhalten, weil bei allem, was man dann da einfach nur hören kann, wenn man euch anklickt, sich da einmal da wieder drüber zu unterhalten und dann diese Sicht darauf zu kriegen, jedes Mal wieder ein schönes Gefühl gibt. Und ich hoffe dann, und auch ehrlicherweise glaube ich auch fest daran, jedem, der euch folgt und jedem, der sich mit eurer Musik beschäftigt, macht das auch, weil er weiß, wie ihr seid. So, denn das das ist nämlich ehrlicherweise auch die Essenz. Ihr spricht selber am Anfang dieses Formats von treuer Hörerschaft. Da bin ich mir 100%ig sicher, dass die genauso treu auch dabei bleiben wird und euch genau für das mag, was ihr hier auch verkörpert. So, deswegen, also vielen, vielen Dank für diesen intensiven Austausch.
Dankeschön, Nico, für die Worte.
Ich danke.
Wir haben eine Kategorie Klassiker. Und das solltet ihr beide einen mitbringen. Ich bin mal gespannt, aufgrund der langen Reden, was ihr mitgebracht habt und warum.
Jeder ein eigenes Album jetzt von sich selbst mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe
die Sommer-EP von Lance Butters.
Ja, ich habe Sommer-EP mitgebracht. Nein, habe ich nicht mitgebracht. Willst du zuerst, bitte, ich habe vorhin angefangen, das Thema zu beantworten. Ero, wenn du möchtest.
Bin ich
sehr gespannt. Ich
habe einen jungen Künstler mitgebracht, den ich über den Resümee-Podcast 2020 kennengelernt habe. Sein Album heißt Babylon und der Künstler heißt Nawaja. Das ist etwas neuartiger Sound. Er nennt es selber Cloud Drill. Und klar ist das vielleicht sogar ganz gut für dieses Thema, was wir heute besprochen haben. Ich finde jetzt nicht die perfekte Überleitung, aber er macht quasi auf einem neuen Weg anhand von Werten, die ich mit mir selber und meiner subjektiven Wahrnehmung von richtig und falsch habe, gute Musik. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich habe ihn mehrfach schon empfohlen, mehrfach geteilt. Ich habe keine Prozente. Ich habe keinerlei Eigennutzen an ihm oder an seiner Kunst. Ich hoffe und denke, dass er wie sonst niemand anders auf cloudigen Beats, auf drilligen Rhythmen eine eine sehr düstere, aber auch melancholische Art und Weise findet, sich zu präsentieren. Ich kann euch das nur empfehlen an alle, die diesen Podcast gehört haben. Check Navaja ab. Der wird mit N-A-V-A-C-H-A geschrieben. Und das Album hat mir besonders gut während des ersten Lockdowns gefallen. Da habe ich den hoch und runter gehört. Und bis heute ist das, und es gibt sehr wenige Künstler, die das haben, ein Künstler, der mich noch nie enttäuscht hat. Also ich kriege immer das, was ich will von ihm. Und er ist jetzt anders wie beispielsweise ein Credibil, immer fest in seiner Zone und einem typischen Soundbild mit den gewohnten Aussagen, wo ich immer wieder denke, ey krass, aus Traumata macht er seinen Traum wahr. Irgendwie so ging eine Zeile. Nur damit ihr wisst, wie er mit Schmerz oder mit Leid umgeht und dass er einen Schlüssel dafür gefunden hat, eine positive Erfahrung aus allem, was ihm und seinem Leben widerfährt oder für sein Leben irgendwie passiert, eine Erfahrung zu schöpfen. Der Typ ist krass. Ganz, ganz dicke Shoutouts. Ich hoffe, das war so ein kleiner. Ich hoffe, ich habe euch heiß gemacht auf den und ihr checkt das mal ab.
Ich habe ihn mir notiert. Ich habe ihn mir aufgeschrieben.
Bro, ich empfehle ihn überall. Ich weiß nicht, wie viel Partnern ich ihm schon gesagt habe. Digga, ihr müsst ihn signen. Ihr müsst ihm Geld auf den Tisch geben und der wird den Rest machen so. Aber leider wird nur auf bereits erbautes ein nächstes Stockwerk hochgezogen und deswegen wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber irgendwann wird daraus ein riesen Tower in Deutschrap. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Musst du ihn signen?
Ich würde ihn gerne signen, wenn ich Geld hätte, lieber Nico. Alle meine Krypto-Investments, die sind jetzt gefallen.
Ah,
und,
scheiße.
Jetzt sitze ich wieder da und träume von der Leidenschaft, wenig Geld zu brauchen und viel Wert durch meine Musik zu vermitteln.
No doubt. Ja,
aber wer weiß, irgendwann, wenn ich viel Geld hätte, ne, richtig viel Geld, dann würde ich viel Geld in ihm rein investieren und dann wieder arm sein, aber das ist ja meine Sache.
Fühl ich. Okay. Ich muss aber auch sagen, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung von dem gehabt und ich finde, das klingt sehr interessant.
Hast du schon reingehört, Nico?
Ja, ich habe reingehört. Oder also, das ist echt ganz spannend.
Okay, check ich auch. Ja, also, okay. Bist du fertig? Also muss ich jetzt?
Jetzt bist du dran.
Also ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, dass ich jetzt richtig dumm dastehe, okay? Also das war gut erzählt, übelst heiß gemacht.
Ja, jetzt bist du dran.
Es war auch was ich nicht kannte. Und irgendwie komme ich mir jetzt richtig dumm vor.
Du hättest anfangen sollen, Bro. Scheiße.
Ja, ich hätte wirklich anfangen sollen. Also ich fühle mich jetzt, ich muss das jetzt kurz einleiten. Also ich wurde ja gefragt nach einem Classic-Album. Und ich habe, glaube ich, noch 25 Minuten davor oder so, habe ich mit wem? Yannick, du machst auch Instagram,
Wir haben geschrieben.
Da habe ich geschrieben, ich weiß kein Classic-Album. Mir fällt nichts ein. Und ich wollte jetzt nicht so, ja, Wu-Tang Forever nehmen oder so. Ich hatte mir erst überlegt, von Old Dirty Bastard die Return to the Dirty Thicks Chamber zu nehmen. Aber irgendwie war ich so, ich habe darüber nichts zu sagen. Und dann habe ich an alles gedacht. Dann hat Yannick gesagt, ja, was ist denn so dein Lieblingsalbum? Und dann musste ich halt an das Album denken. Und das sage ich jetzt. Aber es hat so gar keinen Inhalt. Und darum fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen doof.
Ja, Gott.
Es ist, warte.
Trommelwirbel.
Es ist wirklich dumm. Es ist Young Thug mit Slime Season 3. Ne, ihr merkt schon, es ist so, hä?
Ja,
es ist einfach so random, weil ich habe so überlegt und darum kam auch die Frage, was definiert ein Klassiker? Also ich sollte ein Classic-Album raussuchen und ein Thema suchen und ich war so, mein Thema ist, was definiert ein Klassiker? Und ich muss jetzt einen Klassiker raussuchen. Ich habe keine Ahnung. Und dann bin ich so vom Lieblingsalbum gegangen so und dachte mir so, das ist einfach, ich glaube, was mir an diesem Album so gefällt, das empfehle ich jedem, das ist das beste Young Thug Album. Das ist eigentlich ein Mixtape. Das hat für mich diesen Urgedanken in mir, gefühlsmäßig, emotional, von Musik. Weil ich mache Musik und ich analysiere Musik. Ich habe zum Glück keinen Plan von Beats, dass ich jetzt immer sage, die Snare hat ja Kollega schon auf seinem ersten Album gebracht oder so. Das habe ich da nicht. Ne? Das fällt ja weg bei mir so. Aber klar, ich gucke mir deren Videos an und analysiere die. Ich gucke mir das an, ich höre mir das an, ich höre, wie es aufgenommen ist, ich höre oft RapperInnen, gegendert, bei denen ich mir denke, oh, ich würde so gern mit denen ins Studio und den einfach, ich, nicht mal, weil ich die mag, sondern ich bin so, oh, ich würde denen gerne so gerne zeigen, wie nice man diese Zeilen hätte einrappen können. So, ne, weil viele das einfach nicht so geil können. Und man fängt direkt an zu analysieren, so sag ich bei allem, ja. Außer ich gehe weg von Hip-Hop, so, da bin ich einfach zu dumm für. Also ich würde mir nicht rausnehmen, jetzt Nirvana oder Idols, ich höre zum Beispiel sehr viel Idols, oder die Portugal The Man-Platte von 2013, Evil Friends, da bin ich zu dumm, um mir da was rauszunehmen. Aber wenn ich Hip-Hop höre, komme ich automatisch in dieses Analysieren. Außer bei Young Thug, weil der triggert in mir, vor allem mit dieser Platte, diesen Urinstinkt von einfach nur von fühlen. Ich weiß, dass das auch politisch nicht korrekt ist, was der da rappt und dass das so Frauen diskreditiert und da. Aber in dem Moment habe ich diese kindliche, fast schon Naivität und nehme die Dinge einfach, wie sie kommen und gehe einfach nur auf die Energie, die transportiert wird. Und da ist dieses Album für mich seit Jahren unschlagbar. Weil ich es schaffe, Hip-Hop damit zu hören, wo ich mich nicht frage, wie ist das, was sagt der da überhaupt genau? Also der mumbelt ja extrem auf dieser Platte. Und mir gefällt es, mir dabei zuzugucken, wie ich einfach nur fühlen kann und nicht wieder in dieses Betriebsgeficke reingehe, wo ich alles analysiere und sage, naja, ist aber jetzt nicht so gut gealtert. Und naja, also aus der Musikrichtung hat man sich ja auch irgendwann mal satt gesehen. Das ist so, nein, das ist einfach nur, das geht an und ich krieg gute Laune. So, und darum ist es für mich ein Classic. Mein, wie wir es gerade besprochen haben, subjektive Wahrnehmung von einem Classic, denn ich kann das von vorne bis hinten. Ich glaube, ein Track gefällt mir nicht so, der mit Gucci Mane. Ansonsten sind da nur Hits drauf. Nur Hits. Ja. Und ja, darum sage ich, ich merke schon, also es ist halt einfach nicht ansatzweise so eine Werbung, wie du jetzt für Navaja gemacht hast. War richtig gesprochen, ne? Navaja, korrekt?
Ja. Navaja.
Genau. Ne, kann ich gar nicht so. Ich brauche auch Young Thug nicht auf die Karte von Leuten bringen. Aber wirklich, also das und das Barter Six Album von ihm auch, das sind einfach Classics für mich. Das ist einfach Musik, wo ich einfach das innere Kind spüre, was einfach nur fühlt. So, ich tanze dann so durch die Wohnung und denke so, warum mache ich das? Ich bin eigentlich übelst broke und übelst abgefuckt und mein Nacken tut weh, aber es ist Thugger einfach.
Ich finde ehrlicherweise eine hervorragende Ausführung zu diesem Album, das keine Aussage hat. Und was das Schöne daran ist, jetzt kommen wir nämlich in den Moment, dass Yannick den Klassik der Woche der Redaktion präsentieren muss.
Oh! Einen Satz will ich zu Lance noch sagen, da musste ich gerade dran denken, Bitte. Als du so von dem Album erzählt hast. Ich musste so ein bisschen an mich selber denken, weil ich bei mir so ganz oft das Gefühl habe, wenn ich so, keine Ahnung, mit einem Kollegen, man fährt irgendwie im Auto durch die Gegend oder sonst was, und ich als Beifahrer denn für Musik zuständig, dass ich dann bei mir auch immer so merke, dass ich dann immer so Songs raussuchen will, die man noch nicht so kennt oder die nicht so auf dem Schirm sind, um irgendwie so was Neues zu präsentieren oder keine Ahnung was. Aber dass ich es einfach mal geil finde, einfach Hits auszupacken. Und so ist es ja bei deinem Classic auch. So, es ist ja eigentlich scheißegal irgendwie, ob das, weiß ich nicht, irgendein Nischen-Kritiker-Liebling sonst was Ding ist. So, du feierst es halt einfach tot. Aus eben besagten Gründen. Classic. Punkt.
Ja, und die meisten fühlen das dann auch. Also die meisten von meinen Kumpels, die auch nichts mit Burger anfangen konnten, waren so dieses, ich verstehe schon, dass das, man hat so ein leichtes Grinsen beim Hören, weil es einfach irre ist, wie der mit seiner Stimme umgeht und was auch immer er da sagt. Wie gesagt, ich glaube, man kann gut sagen, dass man 30% davon nicht versteht. Also akustisch. Wenn man Thugger kennt und weiß, wie er Sachen ausspricht, kommt man irgendwann auf den Trichter, okay, das heißt das, das heißt das. Aber wenn man jetzt so an jemanden hingeht, der amerikanischen Hip-Hop hört, der auch Englisch sprechen kann, der hat erstmal keinen Plan, was der sagt. Aber es ist so komplett sekundär. Und dabei bin ich ja jemand, ich lege ja auf Lyrik auch Wert. Aber bei dem ist so, nee, hör einfach. Man freut sich bei der Vorstellung, wie sehr sich Thugger beim Einrappen gefreut hat. Man hört das und ist so, Digga, der hat einfach Spaß gehabt. Und das transportiert er.
Sehr schön, sehr schön. Mindestens genauso sehr hat sich Herr Nico, glaube ich, auf den Classic hier gefreut, wenn ich das so im Vorgespräch kurz gehört habe. Wir haben nämlich diese Woche Lord Willen von Clips mitgebracht. Das Album wird am 20. August 20 Jahre alt, ist damals über Arista Records rausgekommen. Clips, das sind die beiden Brüder Gene und Terrence Thornton, besser bekannt als Malice und Pusha T. Es ist im Grunde genommen, wenn man ganz genau ist, nicht ihr Debütalbum, das war nämlich 1999 Exclusive Audio Footage, aber Lord Willin war halt das erste Major Release als Rap Crew. Das Ganze ist, was glaube ich ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor war, von den Neptunes, also von Chad und Pharrell Williams produziert. Damals Anfang der 2000er ja so die Produzenten Superstars, oder die ging gar nichts, die auch als Türöffner für andere ja Kooperationen, Gastauftritte von Clips, unter anderem 2002 bei, ich weiß es nicht, die MTV Video Music Awards waren es glaube ich, mit Justin Timberlake zusammen auf der Bühne, auch anderer Megastar aus der Zeit. Super erfolgreiches Album, in der ersten Woche über 120.000 Einheiten verkauft, Nummer 1 in den R&B Hip-Hop Charts, goldene Schallplatten, alles Mögliche bekommen und einfach ein Album, wo man klar das Talent von den beiden irgendwie hört, aber auch so diesen Hunger so spürt einfach, dass die beiden einfach Bock hatten und auch trotz der ganzen ja schon Charterfolge, die sie vorher auch einfach hatten, ja einfach noch nicht zu der Zeit diese Superstars waren, aber einfach mit dem Album auch gezeigt haben, dass sie das, ja, dass sie alles mitbringen, das Zeug dazu haben, wirklich Rap-Superstars zu werden.
Darf ich was fragen?
Gerne.
Kam das vor diesem, wo sich jeder immer sagt, dass das der Classic ist, ist, kam das vor, helft mir bitte.
Hell Hath No Furious, 4 Jahre davor. Ja. Das ist so quasi die Startrampe für das ganze Jahr genommen.
Okay, aber ich habe das jetzt zum Beispiel noch nie gehört, aber jeder ist immer bei diesem Album, was ich gerade gesagt habe, diesem Hell, wie hieß das?
Hell Hath No Fury.
Ja, genau. Bei dem, da ist sich ja immer jeder einig und da gibt's einen Satz dazu. Ich möchte jetzt, wir können gerne wieder gleich zu dem Release kommen, aber einen Satz gibt's ja zu diesem anderen Album von denen, das ist so, ja, das von den Neptunes auch produziert, korrekt?
Mhm.
Das 4 Jahre danach kam und da war es immer so, das ganze Album ist ohne Kick oder sowas. Was ist da immer die Werbung gewesen, dass die ganze Platte ohne irgendeinen Sound, ohne einen Kick oder einen Bass oder irgendwas ist doch da dieses technisch ausgeklügelte.
Ich erinnere mich. Da war
irgendwas. Genau. Und ich konnte ja nie was damit anfangen. Und darum bin ich gerade. Ich kenne das nicht, das Album. Wie hieß das nochmal, was ihr jetzt gerade als Classic gesagt habt? Ich notiere mir das auch. Ich höre das danach an.
Lord Willin.
Lord Willin. Und ich muss an der Stelle gleich Janik korrigieren. Es ist nicht ein Classic, den ich besonders feiere, weil ich nämlich den gesamten Prozess in dieser Zeit gar nicht so für mich. Also das hat mich nicht so getriggert. Es kann mich noch ganz genau erinnern, dass die Kollegen der Juice hart darauf abgegangen sind, auf all dem, was da passiert ist. ich so ein bisschen, das, und damit merkst du, und ehrlicherweise, also das war mega erfolgreich, aber es ist so, ist dann schon irgendwie so eine Mischung aus Kritikerliebling und dann trotzdem auch dem Bewusstsein, okay, da sind ganz viele ganz krasse Leute zusammen, die da gearbeitet haben. Und das ist ehrlicherweise das, was es auch auszeichnet. Denn das ist ja, wenn du dir die Liste anguckst und die Leute, die da gewerkelt haben, dann brauchen wir nicht über deren weiteren Karrieren zu sprechen, in welcher Form auch immer. Da war vieles Gutes dabei. Trotzdem sind beide Alben für mich ein bisschen schwerer, um da reinzukommen. Und das war auch schon immer so bei dem jetzt nur dieser eine Song, Grindin, das ist auch der Reichweite.
Grindin war da drauf?
Ja, genau, auf dem jetzt.
War Grindin, ganz kurz, war Grindin mit, ist es, okay, wahrscheinlich, jetzt lacht ihr kurz, ist das mit Wayne gewesen?
Wahrscheinlich gibt es einen Remix, ich weiß das gar nicht.
Okay, dann ist es nicht.
Es gibt mehrere Remixe, ja.
Ja, genau. Ja, auf irgendeinem Remix bestimmt.
Auf irgendeinem ist Wayne doch überall.
Ja, drauf. Auf dem Remix ist er mit drauf. Genau. Mit Nori und Birdman. Ich glaube, es gibt keinen Remix auf dieser Welt, auf dem nicht Lil Wayne drauf ist.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Und damit aber auf jeden Fall, dadurch, dass es 20 Jahre alt ist und wir ja immer hier so ein bisschen noch Bildungsauftrag machen wollen, auf jeden Fall ein Album, das man sich anhören muss und da mal reingehört haben sollte, was dann in dieser Runde auch der schöne Gruß ist. Was wir am Ende immer in der Folge machen ist, oder je nachdem, wo wir es mit einbauen, aber jetzt machen wir es ans Ende, wir haben unsere Playlist Thank Backspin It's Friday. Da sorgen wir dafür, dass Hip-Hop in der Breite, wie Freitag 0 Uhr von Credibil beschrieben, von uns eine individuelle Kuration bekommt und wir versuchen, die Vielfalt abzudecken. das in alle Richtungen zu machen. Und ich bin selber ein sehr großer Fan dieser Playlist, die ehrlicherweise auch dadurch entstanden ist, weil ich eben gesagt habe, Leute, Redaktion, sorgt mal dafür, dass ich ungefähr mitkriege, was am Freitag los ist. Macht mal eine Playlist fertig. Haben sie gemacht.
Guter Plan.
Ja, genau, haben sie gemacht und machen und das ist das Ergebnis. Und da, das ist das lustige Spielchen, darf ich mir jede Woche 3 Songs aussuchen und die Redaktion muss raten, welche ich habe. Diese Woche hat es einer mit 2 von 3 zumindest richtig getippt. Welche 3 habe ich ausgesucht?
Du hast dir ausgesucht, Nummer 1, Safe Call, den hatten wir alle bei unserem Ratespiel richtig, Kolja Goldstein mit Audi-Bande. Ich glaube, du redest seit, weiß nicht, 2, 3, 4 Wochen ununterbrochen von Kolja Goldstein hier im Büro. Es ist Audi-Bande, der typische Kolja-Sound, rappt von Kriminalität, Drogen, Geld. Es ist die erste Single jetzt seit seinem Major-Signing bei Chapter One. Und ich muss sagen, seit Nico, du da ein bisschen mehr im Büro von redest, habe ich mich auch nochmal intensiver reingehört. Und der Typ triggert auf jeden Fall was. Der macht, klar, Straßenrap, das muss man mögen, das muss man irgendwie hören wollen. Aber ich finde, er macht es anders und authentischer als ganz, ganz viele andere da draußen.
Ob es authentisch ist, wissen wir noch nicht. Das ist die Suche, auf der ich bin. Und das ist auch das, was mich daran so triggert. Die Bildsprache, genau, und die ganze Ästhetik da drin ist aber schon ziemlich krass, eine sehr interessante Inszenierung. Deswegen bin ich da auch investigativ auf der Suche und analysiere das Ganze. Mal gucken, was das wird. Fakt ist einfach, dass es mich triggert. Und deshalb ist er hier mit dabei. Denn da hast du vorhin, Lance, so schön gesagt, es gibt auch immer sich wiederholende Dinge und dann hat man das alles schon mal gehört und das haben wir natürlich alle schon gehört und diese Straßenrap und das ist kein, ist nicht neu. Aber ich finde, in der feinen Nuance ist die Art und Weise der Inszenierung hier neu, weil es vielleicht auch noch eine gewisse Extremität da drin gibt und das macht es irgendwie so triggernd.
Das ist aber, glaube ich, auch das Wichtigste. Mich hat es immer gestört, wenn Leute, die mich nicht gefeiert haben, sagen so, ja, was macht der? Der macht doch auch nichts anderes. Und mich so, es ging nie darum, dass ich was anderes mache. Dass ich nicht, ich bin der Erste, der über Depressionen rappt. Ist absolut gelogen. Ich bin der Erste, der über damals über Bitches und Girls Kush Cash gerappt. Nein, ist Quatsch. Es geht manchmal nur darum, wie du es machst.
Genau. Und das macht er gut. Und deswegen ist er einer meiner 3 Songs. Der zweite, triggert ein ganz klassisches Herz von mir, das mich jede Woche aufs Neue erwischt, weil es eine Renaissance gibt, über die ich mich sehr freue.
Song Nummer 2, Shelzik featuring Taimo, Danny 111 und Stanley. Boom Bap Rap und ja West Coast Sound kann man glaube ich sagen, aus Köln und Hamburg gemischt. Shelzik, die Jungs aus Köln, Taimo, Danny, Stanley, Hamburger Jungs, jetzt seit ein paar Monaten zusammen bei 50-50 Records unterwegs, haben sich da ein bisschen neu aufgestellt. Ja, ein guter Mix aus Battle Rap, lockere Erzählungen, kleine Prise Humor drin.
Ich mag diesen Trend. In Köln ist das sehr aktiv, das klassischen Boom-Bap-Sounds so mit so einer Kölner Straßenattitüde da zusammen gepaart werden. So, es gibt's in anderen Städten auch noch, kommen wir leider noch zu. Ich bin nämlich heute ziemlich langweilig, was die Auswahl angeht. Aber diese Hamburg-Köln-Connection gab es schon seit Generationen immer wieder hier nochmal wieder auf neu aufgelegt. Triggert ganz normal mein simples sich treu bleiben und Boom-Bap-Sounds machen. Herz, kleine Empfehlung von mir. Und der letzte?
Der letzte Song bleibt sich auch auf jeden Fall treu. Haze mit Gläserrücken. Boom-Bap, Beat, Haze, Flow. Er bleibt sich auf jeden Fall treu. Düstere Lyrics, Real Talk, erzählt aus Karlsruhe die Schattenseiten seiner Stadt, das Dealen, das Kiffen, das ganze Pipapo und kündigt damit auch seine kommende EP Die dunkle Seite des Mondes an, die dann am Anfang November erscheinen wird.
Sich treu bleiben, sein Vater auf Boom Bap aus Karlsruhe, Haze.
Ja, ne? Ja, ja.
Aber trotzdem nie langweilig.
Ja, irgendwie jedes Mal aufs Neue. Und auch selbst, wenn es sich immer wiederholende Geschichten vom Blog, von der Straße sind, ich bin entertained und deshalb auch in dieser Woche war es recht einfach, eigentlich auszuwählen. Ich bin fast verwundert, dass nur 2 von 3 rausgekommen sind am Ende des Tages. Das war aber auf jeden Fall meine Auswahl. Ihr seid natürlich auch jedes Mal drin, Jungs, das wisst ihr aber auch.
Auf dem Cover letztens.
Wollte ich gerade sagen.
Dafür nochmal.
Ja, sehr gerne.
Ich habe leider länger nichts released, deswegen bin ich nicht drinnen gewesen.
Ja, aber dann wird es mal wieder Zeit.
Kommt. Ihr werdet es nicht verpassen.
Haut die Informationen raus, lasst es uns wissen. Und ihr wisst, Stammtisch ist so eine Runde, da geht es nicht unbedingt immer nur um Promotermine, sondern auch um ein nettes Zusammenkommen. Und ihr seid auf jeden Fall immer wieder herzlichst eingeladen, hier dabei zu sein, egal in welchem Zeitzyklus auch immer.
Danke sehr.
Danke für diese starke Runde. Hat Spaß gemacht.
Danke, gebe ich so zurück an alle. Vielen, vielen Dank.
Danke, danke.
Und das war's von uns. Für euch da draußen. Vielen Dank vom letzten Worte gehen kaputt hier. Vielen Dank fürs Zuhören beim Backspin Stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch Phrasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.